Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Friem.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Friem und ich bin heute euer Gastgeber. Ja, das Jahr ist fast rum und damit ist es wieder mal Zeit für unseren schon fast traditionellen Weihnachtspodcast, den ich genauso traditionell mit Sven Prüfer bestreite. Sven ist, das wissen die meisten von euch, ein renommierter Restrukturierungsanwalt, als solcher Partner bei A&O Sherman. Und eigentlich, glaube ich, gibt es keine größere Restrukturierung im Moment, wo er nicht an irgendeiner Stelle berät. Vor allem aber scheut er nicht das klare Wort und das macht es für mich immer zu einem Vergnügen, mit ihm zu sprechen. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Sven.
Hallo Bastian, freut mich dabei zu sein.
Mich auch. Weil wir aber ja keine Sven-Show machen wollen, haben wir uns eine mindestens ebenbürtige Gesprächspartnerin mit dazugeholt. Britta Hübner, das werdet ihr gleich merken, kann genauso gut Klartext sprechen und hat genauso viel Erfahrung mit Restrukturierungen. Allerdings aus einer etwas anderen Perspektive. Britta ist seit vielen Jahren als CAO tätig. Und das ist zwar nicht die einzige Rolle in der Restrukturierung, über die wir heute sprechen wollen, aber wir werden das sicherlich besonders ausführlich tun. Willkommen in unserer Runde, Britta.
Ja, vielen Dank, dass ich an dieser Tradition mitwirken darf.
Ja, du schreibst Geschichte mit uns und das zu einem besonders spannenden Thema, nämlich wie viel Alpha verträgt die Restrukturierung? Das ist die Frage, mit der wir unser Gespräch überschrieben haben. Ja, und da geht meine erste Frage natürlich an dich, Britta. Wie Alpha bist du denn selbst?
Ja, ich befürchte, wenn man da auch in mein Umfeld fragt, dann sehr viel Alpha. Ich glaube, dass das gar nicht dramatisch ist. In der Restrukturierung braucht es schon den Alpha-Menschen, der vorne wegschreitet. Die Frage ist immer nur, in welcher Ausprägung und wie viel Alpha ist diplomatisch und wie viel Alpha ist diktatorisch.
Ja, das werden wir mal versuchen, ein bisschen rauszuarbeiten. Sven, vielleicht traust du dir eine Einschätzung zu, nur Britta im Vergleich zu anderen CAOs, die du kennst, wie Alpha ist sie wirklich?
Oh, ich wünsche mir so viel charmantes Alpha in jeder Restrukturierung. Das wäre doch mal eine angenehme Abwechslung.
Oh, danke für die Blumen.
So, ich möchte dann zum Auftakt mal über etwas sprechen, was ich den Dreisprung der Restrukturierung getauft habe. Wobei die drei Sprünge, die habe ich von Sven gelernt. Du wirst dich erinnern, Sven, du charakterisierst damit dich nämlich die von dir in der Praxis beobachteten Unarten eines CAO. Ich darf die mal kurz aufzählen. Das erste ist, alles verkaufen, was geht und möglichst schnell. Das zweite ist, das aktuelle Management ja ohne Ansehen der Person madig machen. Und das dritte ist, Angst und Schrecken verbreiten. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Ich habe es ein bisschen überspitzt, glaube ich.
Also ich glaube, in der Praxis, wenn man sich die verschiedenen Fälle ansieht, dann sind das schon immer wieder die entscheidenden Punkte, an denen sich eine Restrukturierung auch relativ am Anfang entscheiden kann. Wenn man nämlich im Wesentlichen eine Restrukturierung darin besteht oder das Ziel einer Restrukturierung darin sieht, gesicherte Gläubiger zurückzuführen, dann mag es sein, dass so viel verkaufen wie möglich, so schnell wie irgend möglich der einzige Weg ist, was vielleicht vom Unternehmen und seinem richtigen Kern und dem, was man durchaus mittelfristig daraus entwickeln kann, vielleicht nicht so viel übrig lässt, weil es dann nämlich primär darum geht, erst einmal Gläubigerbefriedigung in den Vordergrund zu stellen, obwohl man noch gar nicht in der Insolvenz ist. Das zweite Thema ist immer eine Frage, wie selbstbewusst geht man als CAO auch mit dem Thema gegenwärtiges Management um? Weil es ist eine Ressource, die auf der einen Seite natürlich dazu geführt hat, dass das Unternehmen vielleicht nicht in bester Verfassung ist. Auf der anderen Seite wird es im Management immer auch Menschen geben, die im besten Interesse des Unternehmens mit all der Kenntnis und auch vielleicht mit Ideen, mit denen sie bisher nicht gehört worden sind, mit denen man durchaus zusammenarbeiten kann. Das ist dann Ressourcenverschwendung. Wenn man zu schnell, zu stark vielleicht losmarschiert, um das Management nicht mit auf die Reise zu nehmen. Und der dritte Punkt, Angst und Schrecken zu verbreiten. Natürlich braucht eine Restrukturierung auch einen gewissen Shake-up. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man nur mit den Samthandschuhen in eine Restrukturierung hineingehen darf. Britta, du wirst es besser wissen, wie man das Team mit den Fakten konfrontiert, dass sie sich wirklich mit den Punkten auseinandersetzen, die fürs Unternehmen relevant sind, damit es eine Zukunft hat. Auf der anderen Seite Angst und Schrecken zu verbreiten, mit Donnerhall einzureiten und möglicherweise erstmal für so eine Schockstarre zu sorgen, dadurch Loyalität zu erzeugen und vielleicht gar nicht so sehr die positive Seite nach dem Motto, es ändert sich jetzt etwas und ich nehme euch auf einen Change-Prozess mit, in den Vordergrund zu stellen. Das ist natürlich, wenn mit Angst und Schrecken und Donnerhall der CIO einreiten würde, vielleicht auch nicht unbedingt die beste aller möglichen Varianten.
Absolut. Vielleicht dazu mein Take. Ja. Also ich halte von allen drei Strategien nichts, um halt in dem Klartext, den wir ja auch besprochen haben, den ich ja auch gerne spreche, auch hier zu sprechen. Fangen wir mal mit dem letzten Punkt an. Also meines Erachtens, Angst tötet Kreativität. Ja? Und wer also meint, durch Angst und Schrecken eine Sanierung erfolgreich gestalten zu können, mag das vielleicht auf wundersame Art und Weise schon mal irgendwann geschafft haben. Ich persönlich bin überhaupt gar kein Freund davon. Im Gegenteil, ich meine, ich muss versuchen, die Mannschaft mitzunehmen auf dem Weg. Und ich muss versuchen, sie zu überzeugen. Das ist vielleicht anstrengender, als Angst und Schrecken zu verbreiten. Es ist aber der Weg, der meines Erachtens ausschließlich auch zu einem nachhaltigen Erfolg führt. Ja. Und das kann ich nur schaffen, auch die Mannschaft mitnehmen, indem ich auch das Management mitnehme. Natürlich will sich nicht jeder mitnehmen lassen, auch klar. Das muss man dann aber besprechen. Und dann muss man halt mit den Leuten, die eben sich nicht mitnehmen lassen wollen oder die möglicherweise auch in dem Weg, den man da gehen möchte, ihre persönliche Zukunft nicht sehen, offen reden. Und dann muss man sich halt voneinander trennen. Ja. Meines Erachtens kann man das mit offenem Visier und auch mit absoluter Gesichtswahrung tun. Und das Thema Verkaufen, auch dazu klare Meinung. Sven hat es eben auch schon gesagt, wir sind ja in der Phase nicht in der Insolvenz. Wir haben überhaupt gar keine Not, in dem Moment vielleicht zu verkaufen. Es sei denn, es gibt aus Liquiditätsgründen vielleicht irgendwelche Bedürfnisse und Erfordernisse, dass man sich von bestimmten Dingen trennen muss. Ansonsten bin ich auch da der Meinung, erstmal den Wert steigern, erhalten und dann steigern und dann verkaufen.
Wenn der Restrukturierer dann aber doch besonders Alpha auftritt, nach dem Muster, das ich von Sven gelernt habe, woran liegt das? Ist das ein Charakterzug oder werden da wirklich klare und vielleicht auch vernünftige Ziele mitverfolgt?
Ich glaube, also wenn du jetzt mich fragst an der Stelle, ich glaube, es ist auch ein bisschen Erwartungshaltung und auch Erwartungsmanagement aus Sicht des CIO. Was erwarten denn die Stakeholder, vor allem vielleicht auch die Finanzierer? Und ich glaube, da gibt es so ein bisschen noch aus auch der Vergangenheit getrieben, vielleicht auch manchmal aus aktuellem Anlass, aber das darf man auch nicht pauschalieren, das ein oder andere Haus, was tatsächlich erwartet, dass der CIO so reagiert. Ich glaube aber, es ist an der Stelle einfach viel Kommunikation erforderlich und man muss auch den Finanzierern erklären, dass sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas besser beraten sind, wenn sie zuwarten und nicht jetzt gleich sofort mit der Keule versuchen, das Unternehmen zu zerschlagen.
Sven?
Es kommt natürlich für einen CIO in einer solchen Unsicherheitssituation zwangsläufig die Frage auf, wie führe ich das Unternehmen, wie führe ich die Mitarbeiter durch diese Unsicherheit? Und natürlich braucht jeder von uns, auch wenn er sozusagen das Unternehmen berät oder einen Finanzierer berät, einen neuen Investor, einen Shareholder, Klarheit, wo die Reise hingehen soll. Das heißt, don't get me wrong, es geht nicht darum, nicht Führungsstärke an den Tag zu legen. Was auf der einen Seite bedeutet, sich als CIO die Zeit zu nehmen, den Dingen auf den Grund zu gehen und wirklich zu verstehen, woran kranken das Unternehmen eigentlich und gibt es da einen gesunden Kern und wo wollen wir denn gemeinsam hin? Wo kann denn das Unternehmen sich hinentwickeln, so dass die verschiedenen Stakeholder, die auch alle investiert haben, ja, jetzt geht ja auch um die Finanzierer, die sollen ja alles ihr Geld zurückbekommen, ist ja gar keine Frage. Wo ist der gesunde Kern? Was ist die Ursache des Problems und wie kommen wir aus der Misere wieder raus? Das heißt, der CIO sollte sich schon mal mit Führungsstärke die notwendige Zeit nehmen, denen auf den Grund zu gehen. Der sollte dann auch von den verschiedenen Beteiligten verlangen, so wie Britta es gerade gesagt hat, gib mir mal ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken und mal den Sachen auf den Grund zu gehen. Und bitte hier keine überhasteten Maßnahmen durchführen. Zweitens ist Führung, glaube ich, auch eine klare Grenze setzen und zu sagen, bestimmte Dinge, die sich von mir aus als Corporate Schlendrian über die Jahre eingeschliffen haben, die finden jetzt mal ein Ende. Ja, nach dem Motto, geht nicht darum, jetzt hier die Cafeteria sofort abzuschaffen, aber sinnloser Corporate Spend, den braucht es nicht mehr. Vielleicht müssen wir auch mit der einen oder anderen CapEx-Maßnahme, von der wir nicht wissen, ob wir sie wirklich brauchen, vielleicht warten wir damit einfach mal einen Augenblick, um damit auch Grenzen zu setzen. Und es hat auch damit zu tun, drittens, sich gegebenenfalls von Mitarbeitern im Unternehmen zu trennen, weil sie von mir aus dem, was erforderlich ist, einfach nur im Weg stehen. Das heißt, es geht gar nicht darum, nicht Führungsstärke an den Tag zu legen, aber ich glaube, es geht darum, es auf eine Art und Weise zu tun, die Klarheit und Orientierung schafft und auf der anderen Seite vielleicht auch so ein neuer Kristallisationspunkt für so ein, ich würde es gerne nennen, wie gehen wir in die Zukunft, für so einen Aufbruchgedanken nach dem Motto, wir schauen jetzt mal ehrlich miteinander uns das Ganze an, legen die Fakten auf den Tisch, entwickeln was und setzen es dann auch gemeinsam um. Was, glaube ich, gerade Führung nach vorne gerichtet bedeutet und für Zukunftsmöglichkeiten sorgt. Das ist, glaube ich, der Punkt, um den es mir hier vor allem auch geht.
Okay. Wenn der Restrukturierer, wenn er denn anfängt, trotzdem erstmal ordentlich auf die Pauke haut. Britta, wie oft hat das auch damit zu tun, dass er vielleicht nicht nur sich selbst verkaufen will, sondern auch noch seine Truppen? Weil das möglicherweise Teil des Geschäftsmodells ist.
Ja, ich glaube, da kommen dann viele Aspekte zusammen. Also es ist ja jedem überlassen, mit welchem Geschäftsmodell er fährt. Mein Geschäftsmodell ist nicht so, dass ich mit einem Team ankomme, sondern ich komme alleine und bediene mich dann fallweise aus meinem Netzwerk für das, was im Unternehmen gebraucht wird. Wenn ich natürlich, und das ist jetzt sehr abstrakt gesprochen, 20 Leute durchfüttern muss, habe ich vielleicht auch eine andere Motivation, wie ich die Fälle gestalte, weil ich natürlich irgendwo sehen muss, dass ich meine Mannschaft irgendwie auch mit durchbringe. Und ich glaube, das, was eigentlich, also aus meiner Sicht am besten ist für einen Restrukturierer, ist, wenn er unabhängig ist und wenn er die Fälle auch so gestalten kann, dass er unabhängig ist und hier in keinerlei Verpflichtung oder vielleicht auch Abhängigkeit gerät, ja, in welcher Form auch immer. Und wenn ich natürlich eine Mannschaft mit durchfüttern muss, dann habe ich vielleicht auch eine Motivation, bestimmte Positionen im Unternehmen auch aus meiner Mannschaft heraus zu besetzen und damit möglicherweise mehr Schaden anzurichten, als wenn ich versuchen würde, das Ganze mit der bestehenden Mannschaft im Unternehmen zu rocken.
Ja, würde mich natürlich auch deine Einschätzung interessieren, Sven. Gibt es einen Zusammenhang aus deiner Beobachtung zwischen dem Auftritt des Restrukturierers und der Frage, ob er da seine Mann noch in Stellung bringen möchte?
Naja. Mal unterstellt, er hat eine große Gruppe von Menschen, die er durchfüttern muss, in Anführungszeichen, bleiben wir mal bei diesem Bild, dann ist natürlich der sozusagen kritische Blick, vielleicht ein besonders kritischer auf das Unternehmen, der besonders viele Schwächen offenlegt, was dann bedeuten würde, dass besonders viele derjenigen, mit denen der CIO gegebenenfalls zusammenarbeitet, einen Platz im Unternehmen finden müssen. Weil wenn so viele schlechte Leute da tätig sind, weil sonst wären wir ja nicht in der Restrukturierung, wäre dann die Argumentation, muss ich natürlich in der Lage sein, die Schwächen des Unternehmens zu kompensieren. Und ich habe jetzt glücklicherweise mal eine größere Gruppe von Menschen dazu zur Verfügung. Ja, also das eine kann das andere schon geben. Ich glaube, es ist gar nichts Schlimmes daran, wenn die richtigen Leute an die richtigen Stellen gesetzt werden.
Ganz genau.
Und wenn der CIO darüber oder in der Lage ist, mit seinen eigenen Mitarbeitern das darzustellen, fein. Was es eben nicht sein sollte, ist so eine Art Selbstverständlichkeit, dass losgelöst vom Fall einfach mal per se davon ausgegangen wird, die müssen ja alle schlecht sein und ich muss jetzt hier erstmal 20 Leute ersetzen und damit auch das Unternehmen unterstützen, obwohl es das eben im Einzelfall wirklich nicht braucht. Nach einer kritischen Analyse sehr gerne, wenn es Hand und Fuß hat, aber eben nicht als Selbstverständlichkeit.
Greife ich gerne mal auf. Britta, eine erfahrene Restrukturiererin, deren Namen ich jetzt nicht zitieren will, sagte mal, Restrukturierung ist immer auch ein Selbstbedienungsladen. Ist das was, was man hier wiedererkennen kann und hat das Einfluss auf das Verhalten, wie man als Restrukturierer auftritt?
Also ich glaube, der Vorwurf kam ja schon relativ häufig in verschiedensten großen Fällen auch. Und ich glaube, man muss sich als Restrukturierer oder als Sanierer schon damit auch auseinandersetzen Und ich finde, man tut eigentlich gut daran, wenn man eben dieses Bild nicht noch forciert und nicht noch unterstützt durch die eigene Verhaltensweise. Insofern, ja, ich glaube, wenn man sich die Kosten anschaut, die eine Sanierung über die Sanierungslaufzeit verursacht, dann muss der ein oder andere schon manchmal tief durchatmen und kriegt vielleicht ein bisschen Schnappatmung. Ja. Man muss immer sehen, was ist letztendlich das Gros der Arbeit, die gemacht wurde und in welchem Verhältnis steht es. Und ich glaube, da will ich auch gerne mal für die Kollegen sprechen, die ja da auch durchaus in großen Fällen unterwegs sind. Eine komplexe und große Sanierung geht nur im Team und die geht auch nur, wenn sich die einzelnen Partner, die da unterwegs sind, einigermaßen vertrauen und miteinander zusammenarbeiten. Und komplexe Sanierungen, das liegt allein schon auch an komplexen Finanzierungsstrukturen, erfordern eben natürlich auch viele Partner auf verschiedenen Seiten der Stakeholder. Jeder muss da auch ordentlich vertreten sein. Und das führt natürlich am Ende dazu, dass da wahnsinnig viel Geld über den Tresen geht. Aber ich glaube, dass man auch sagen kann, sicherlich ist in vielen Fällen der große Teil davon auch mehr als berechtigt.
Also über die Zusammenarbeit der Beteiligten und wie weit da Alpha eine Rolle spielt, sprechen wir gern gleich auch nochmal ausführlich. Lass uns nochmal einen kleinen Augenblick beim CAO bleiben. Sven, wir haben jetzt gesprochen über die Alpha-Seite und da, wo vielleicht auch übers Ziel mal hinausgeschossen wird, ist die Aufgabe des CAO nicht auf der anderen Seite auch an einigen Stellen zumindest eine ganz andere? Muss er nicht eher auch der Mediator eigentlich sein, der vermittelt?
Teils, teils. Also Britta hat es angesprochen, die komplexen Restrukturierungen zeichnen sich halt durch eine komplexe Stakeholder-Krise aus. Es gibt einen Gesellschafter, der möglicherweise dem Unternehmen nicht wahnsinnig gut getan hat. Es gibt ein Management, das möglicherweise nicht den richtigen Fokus hatte. Es gibt einen sich verändernden Markt. Es gibt Finanzierer, die vielleicht zu vorsichtig finanziert haben, ein zu enges Korsett gesetzt haben, nicht bereit waren, von mir aus nochmal in Zukunft zu finanzieren. Alle möglichen Themen spielen da eine Rolle. Und der CAO muss natürlich auf der einen Seite die Antenne haben, ja, so dieses Radar, um zu verstehen, wo stehen denn die verschiedenen Beteiligten. Und er muss ihnen klare Ansagen zum Thema Erwartungsmanagement machen. Er muss auf der anderen Seite aber, und das ist dann, glaube ich, dieser Mediationspunkt, ja, er muss in der Lage sein, das wieder zusammenzuführen. Der gute CAO versteht es, mehrere Dinge zu tun. Der ist in der bilateralen Ansprache, vieles läuft ja in Anführungszeichen in vertraulichen Gesprächen one-on-one. Der kristallisiert sozusagen heraus, was ist der gemeinsame Kern. Der bringt die Leute in geeigneten Gruppen zusammen, von mir aus die Banken mit ihrem Steering Committee und bringt sie an Bord. Und in der letzten Stufe, dann wird sozusagen das Lego-Bild vollständig, ist er dann auch noch in der Lage, Unternehmen, Gesellschafter und Finanzierer an einen Tisch zu bringen und daraus einen Kompromiss zu machen. Das heißt, er ist natürlich auch Mediator, aber manche sind in Anführungszeichen eher bereit, dem etwas mehr Raum einzuräumen und andere neigen einfach dazu, das stärker zu führen und zu sagen, das ist das Zielbild, wo wir hinwollen. Mir ist beides recht, solange sich die verschiedenen Beteiligten hinreichend aufgehoben fühlen und dass man auch in der Toolbox variabel ist. Es mag ja Fälle geben, wo du so eine chaotische Stakeholder-Gruppe hast, wo dir nichts anderes übrig bleibt, als dieses Vakuum zu besetzen und zu füllen, während in anderen Fällen deine Rolle vielleicht eher die des Mediators ist. Der idealtypische CAO, wenn wir ihn uns backen könnten, wäre derjenige, der das Sensorium hat, zu verstehen, ist es A oder B, und der dann auch noch in Anführungszeichen nicht nach Schema F vorgeht, sondern die Dinge dann einfach auch flexibel zusammenbringt.
Okay, ja, da würde ich ja gerne auch nochmal reingehen. Also jetzt habe ich ja immer von dem CAO gesprochen. Das ist erstens natürlich nicht sachgerecht, zweitens besonders unhöflich, weil wir ja eine weibliche CAO mit dabei haben. Und ich möchte das an dem Beispiel im Mediator als Rolle auch gerne nochmal aufgreifen. Mediatoren, Britta, das sind, warum auch immer, in der Praxis ganz, ganz häufig Frauen. Ist das Neigung oder ist das besondere Eignung?
Gute Frage. Ich glaube, auch Erfahrung und vielleicht auch Lebenserfahrung spielt auch natürlich mit rein. Aber ich glaube, es ist schon so, dass Frauen vielleicht dann doch in manchen Situationen ein ausgeprägteres Bauchgefühl, Fingerspitzengefühl, ich weiß nicht, vielleicht die Antennen, der siebte Sinn, ja. Vielleicht ist das bei Frauen ein bisschen ausgeprägter. Also wenn ich es jetzt von mir persönlich mal ableite, Ich habe relativ früh in den Fällen immer ein gutes Bauchgefühl dafür, mit wem geht's und mit wem geht's nicht. Und ohne dass ich das an Fakten festmachen kann, stellt sich meistens heraus, dass mein Bauchgefühl richtig ist. Auch wenn ich das Bauchgefühl habe, dass jemand einen totalen Unsinn verzapft, ich aber vielleicht gerade gar nicht mitkriege, was da läuft, da weiß ich auch immer, mein Bauch hat eigentlich immer recht und dem kann ich total vertrauen, ja. Und ich glaube, dass das dann schon vieles steuert, ja, dieses Bauchgefühl, und dazu führt, dass man mit anderen Personen versucht, auch eine Allianz zu bilden, um herauszufinden, ob das Bauchgefühl tatsächlich richtig ist. Ja. Ich will aber den Männern das gar nicht absprechen. Ich kenne auch ganz viele, die haben das auch, das Bauchgefühl und auch das Fingerspitzengefühl. Ich glaube allerdings auf der anderen Seite auch, dass es extrem viele Alpha-Tiere gibt, muss ja gar nicht der Restrukturierer oder Sanierer sein, sondern auch im Management, die verlieren das über die Zeit oder sie trainieren es nicht ausreichend. Warum? Weil natürlich das Thema Alpha-Tier auch irgendwo mit sich bringt, dass man eine Macht hat. Ja? Und viele differenzieren meines Erachtens im Laufe ihrer Karriere und im Laufe vielleicht vor allem dessen, wenn sie dann mal vermeintlich ganz oben angekommen sind, nicht mehr zwischen Macht und was ist eigentlich das, was meine Aufgabe und Verantwortung ist? Und oft wird die Macht dann benutzt, um auch vielleicht eigene Interessen dann nach vorne zu bringen.
Da kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal drauf. Jetzt würde ich gerade Sven nochmal fragen, ob er sich da eine Meinung zutraut, ohne in Teufels Küche zu kommen. Aus deiner Beobachtung, restrukturieren oder führen Frauen im Schnitt in der Sanierung ein bisschen anders?
Also ich glaube, also die Antwort lautet ja, weil es ist weniger konfrontativ, wenn du eine Kollegin sozusagen im Team hast. Ich merke das selbst, die bremst mich manchmal und sagt, hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, wie dein Gegenüber das wahrnimmt? Und da lautet die Antwort ehrlicherweise nein. Ich war dann voll auf meiner Schiene und war der festen Überzeugung, das sind doch die Sachgründe und die müssen doch hier überwiegen. Und dann sagt die, ja, das ist ja alles schön, bloß das nimmt der gar nicht wahr. Oder das nimmt sie gar nicht wahr. Das kann die auch gar nicht, weil solche Umstände sind ein wichtiges Korrektiv für das eigene Team. Und ich nehme das auch oftmals in Verhandlungsrunden wahr, wo Frauen ehrlicherweise integrativer sind und die scheuen nicht davor zurück, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, mein Haus kann bis hierhin gehen, Punkt. Aber wenn wir uns einig sind, dass wir diese Grenze einhalten, dann bin ich relativ flexibel, dir als Gesellschafter oder dir als Unternehmen, wenn man jetzt mal auf eine Finanziererbrille schaut, dir folgenden Spielraum einzuräumen. Das ist mir am Ende des Tages egal und ich muss ja nicht recht behalten, solange du dieses Ziel erreicht. Erklär mir mal nur eins, wie bist du sicher, dass du zu diesem Ziel kommst? Das heißt, es gibt da so einen starken integrativen Faktor. Ich will jetzt nicht sagen, Männer sind nicht integrativ und Frauen sind per se integrativ, das nicht. Aber wenn ich so eine gewisse Wahrscheinlichkeit sehen wollte, es tut einer Verhandlungssituation, die zugespitzt ist, oftmals ganz gut, es nicht bis zu einem Punkt kommen zu lassen, wo dann Ja oder Nein mit großem Getöse passiert, sondern so eine integrative Komponente zu haben, die uns allen hilft, uns vielleicht nochmal selbst zurückzunehmen und uns aufs Ziel zu besinnen. Das ist oftmals durchaus eine Kollegin, die mir hilft in meinem eigenen Team oder sozusagen in der Verhandlungsrunde etwas entschärft und damit einen Lösungsraum offen hält, den Männer vielleicht eher schnell verkleinern oder schließen würden, weil sie jetzt Recht behalten müssen.
Das ist ja ein gutes Stichwort mit dem Recht behalten. Ich würde gern mit euch mal einmal durch die Beteiligten der Restrukturierung gehen und gerne anfangen mit dem, der aus dem Spiel genommen wird. Das ist der Unternehmer oder das ist das Management. Stehen beide plötzlich an der Seitenlinie. Britta, wo schlägt da typischerweise das Alpha-Gen zu? Du hattest das Thema Macht ja eben schon mal angesprochen.
Also ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, ob das Management und ob die Shareholder offen sind für die Sanierung oder ob sie das als völlig überflüssig erachten. Ja? Meines Erachtens gibt es auch wenig dazwischen. Also die Grauzone habe ich relativ selten erlebt. Und wenn du jetzt, nehmen wir mal das positive Beispiel, wenn du ein Management und wenn du Shareholder hast, die froh sind darüber, dass jetzt jemand da ist, der mit ihnen gemeinsam versucht, den Karren aus dem Dreck zu ziehen und den Zug wieder auf die richtige Spur zu bringen, dann ist das natürlich eine komplett andere Herangehensweise und Ausgangssituation, als wenn du jemanden hast, der einfach keinen Bock hat auf dich, ne? Und ich meine, ich hatte zum Beispiel mal eine Situation als kleine Anekdote. Da ging es darum, soll ich jetzt in das Unternehmen als Sanierer reingehen oder nicht? Und das erste Gespräch mit dem geschäftsführenden Gesellschafter und gleichzeitig CEO lief so ab, dass er die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt hat, ja? Was das dazu geführt hat, dass er mir den Rücken zugedreht hat. So, und ich meine, dann weißt du einfach schon, wo die Glocken hängen, ja? Und dass der jetzt wahrscheinlich nicht derjenige ist, der dir einen Blumenstrauß gibt am ersten Tag, wenn du da mit der Sanierung anfangen möchtest. Und
hast wenn du es dann gemacht oder hast du es nicht gemacht?
Ja, ich habe es gemacht, weil der Gesellschafter, der Hauptgesellschafter mich überzeugt hat, es zu tun und mir auch von vornherein sein Wort gegeben hat, dass wenn es schwierig werden sollte mit dem CEO, dass wir dann auch eine gemeinsame Lösung finden, die heißt gemeinsam der Gesellschafter, der Hauptgesellschafter und ich, und dann geht es eben mit dem CEO nicht weiter. Und manchmal ist das dann so, dass du dann von Anfang an auch schon weißt, dass die Wege sich da irgendwann trennen werden und dass das nur eine Frage der Zeit ist. Und da kannst du noch so exzellente mediatorische Fähigkeiten haben. Wenn einer dann nicht will, dann will er nicht. Ja? Und oft ist es auch so, dass dann natürlich, das habe ich jetzt leider in vielen, vielen Fällen erlebt in den letzten 17 Jahren, die ich den Job mache, dass halt auch man versucht, etwas zu verbergen und dass auch oft vielleicht dolose Handlungen dahinter stecken. Und wenn das dann halt so ist und die dann rauskommen, gut, dann führt an der Trennung sowieso kein Weg vorbei.
Wie sieht's denn auf der Gesellschafterebene aus, wenn die auch nicht im Management drin sind? Also beispielsweise, Sven, bei Finanzinvestoren typischerweise der Fall, kommen da auch Ego-Themen auf den Tisch oder sind die so nüchtern, wie sie sich das selber zuschreiben würden?
Die sind mitnichten alle so nüchtern, weil manche von denen glauben, zu Recht oder zu Unrecht, sie würden ganz genau wissen, wo der Markt sich hin entwickelt und was sie jetzt tun müssen. Und dass es jetzt nur noch des zweiten, dritten, vierten oder fünften Anlaufes bedarf, damit sie dann tatsächlich das Unternehmen Unicorn-mäßig an die Spitze des Marktes führen werden. Schwierige Fälle. Genauso schwierig sind aber die Fälle, auch im PE-Kontext, kann aber auch der Familiengesellschafter sein, wenn die verstanden haben, sie müssen den Schlüssel abgeben. Sie sind aus dem Geld. Britta, das ist insoweit nochmal graduell anders als Licht und Schatten nach dem Motto, ich liebe meinen CIO oder ich liebe die Restrukturierung oder ich hasse ihn. Die sind dann einfach so weit weg, die haben dann einfach andere Themen. Das heißt, du hast ein Portfolio von mir aus, du bist in Familiengesellschaft, du bist in 3, 4 Unternehmen investiert. Das eine performt nicht so gut, du bist in der Restrukturierung. Du hast aber 3 andere, um die du dich auch noch kümmern musst. Genauso ein PE-Portfolio, wo schlichtweg dann so eine Art Abwartepositionen stattfindet und wo die größte Kunst der Beteiligten darin besteht, von dem Gesellschafter so viel Engagement zu bekommen, dass er sich in der Restrukturierung überhaupt mit der Sache auseinandersetzt. Ja. Dass er einen CIO installiert, dass er sagt, ich bin bereit, in eine Treuhand zu gehen oder ich verkaufe und gebe den Schlüssel ab. Oder ich habe sogar noch mal Geld, aber mehr als x Millionen habe ich nicht. Die lege ich gerne auf den Tisch des Hauses. Überlegt euch, wie ihr sozusagen darum ein Konzept baut, das mich überzeugt und alle anderen Stakeholder. Aber manchmal, Bastian, insbesondere auf der Stakeholder-Seite, wenn es um die Gesellschafter geht, hast du halt oftmals so eine Passivität aus unterschiedlichen Gründen. Und da würde man sich fast freuen, einen Fall zu sehen, wo ich zumindest mich mit dem Gesellschafter reiben kann. Weil da habe ich wenigstens mal Interaktionen, die eben auch nicht, oder die strukturell oftmals von mir aus ein Portfoliounternehmen oder viel, unter vielen, sowohl bei Privatpersonen als auch bei PEs nicht ohne weiteres gegeben ist.
So, mit wem man sich ja immer schön reiben kann, zumindest wenn es um den Abbau von Arbeitsplätzen geht, das ist der Betriebsrat oder vielleicht auch die Gewerkschaft. Wie stark sind die Leute auch von ihren eigenen Ego-Themen getrieben? Und kann man das unterscheiden? Ist da der Betriebsrat schwieriger oder wird es schwieriger, wenn die Gewerkschaft reinkommt?
Also jetzt muss ich jetzt an der Stelle gestehen, dass ich in den 17 Jahren noch nicht ein einziges Mal so Endgame-mäßig Streit hatte mit der Gewerkschaft oder dem Betriebsrat, sondern wir immer gemeinsam an Lösungen gearbeitet haben. Und das ist jetzt auch irrelevant und völlig unabhängig davon, welche Gewerkschaft, ob das die IG Metall war oder andere Gewerkschaftsverbände. Warum glaube ich, dass das bisher immer funktioniert hat? Weil ich habe die immer von vornherein mit eingebunden. Ja? War immer sehr offen gegenüber dem Betriebsrat und habe denen immer die aus meiner Perspektive brutale Wahrheit auf den Tisch gelegt, wo das Unternehmen steht und was aus meiner Sicht gemacht werden muss. Und habe aber auch immer klar gesagt, wir können das nur gemeinsam hinkriegen. Ja? Und insofern glaube ich, das, was man auch so in der Öffentlichkeit erlebt und wahrnimmt an Gewerkschaftsverhalten, ist natürlich oft logischerweise auch ein gewisses Alpha-Tierverhalten, ohne Frage, weil man natürlich auch eine gewisse Politik verfolgt, ist aber vielleicht auch manchmal tatsächlich ein Verzweiflungsakt, weil man anders gar nicht mehr weiterkommt. Und das Unternehmen und das Management einem nicht zuhört.
Okay, dann habe ich an dich, Sven, gleich zwei Fragen. Einmal, ist deine Erfahrung da dieselbe? Und ich hatte es eingangs gesagt, du bist ja auch in den ganz großen Fällen immer mal wieder drin, wo sich dann sogar die Politik auch einmischt. Was spielt das für eine Rolle? Wie viel Positionierungs-Geltungsbedürfnis ist da? Und wie viel eben tatsächliche, sagen wir mal, Lösungskompetenz?
Fangen wir mit der Politik an. Das sind ja seltene Fälle, wo die Politik mal eine entscheidende Rolle spielt. Du hast viel Brimborium und Tamtaramtam drumherum, wenn es politisch opportun ist, ohne dass die Damen und Herren aus der Politik wirtschaftlich was beitragen können, weil sie schlichtweg gar keinen Topf haben, aus dem sie was finanzieren können. Und insoweit auf die Politik zu schauen, ist ein probates Mittel, um Politik zu machen, um gegebenenfalls auch die öffentliche Meinung in eine Richtung zu lenken und von mir aus zu mobilisieren, das ist alles fein. Also als Lösungskompetenz mangels Geld auf dem Tisch schwierig. Es sei denn, du hast halt ein Bürgschaftsprogramm, auf das du zurückgreifen kannst. Oder du hast die ganz großen Fälle, wie hier im Energiesektor, wo es ohne den Staat schlichtweg nicht geht. Wenn dann aber staatliche Kompetenz gefragt ist, was ich jedes Mal wieder überraschend finde, ist, dass du in den Fachministerien richtige Ansprechpartner hast. Das heißt, die verstehen schon sehr schnell, was die Glocke geschlagen hat und wie viel jetzt tatsächlich auf dem Spiel steht. Und engagieren sich auch. Ich glaube, dort ist das Thema eher ein anderes. Die wollen helfen und die wollen unterstützen. Da muss nur die Politik ihnen einen Rahmen geben, dass sie das auch können. Weil wenn sich Politik selbst lähmt, wie wir es in Berlin jetzt eine Zeit lang erlebt haben, da wird halt schlichtweg nichts mehr entschieden. Da kannst du mit noch so viel kompetenten Mitarbeitern in Ministerien arbeiten und reden und vorantreiben. Am Ende des Tages braucht es jemanden, der das entscheidet. Und das ist ein politischer Entscheidungsträger, der vielleicht morgen nicht mehr da ist und der den Teufel tun wird, heute noch irgendetwas zu entscheiden, wenn morgen sein Substitut kommt, weil er dann abgewählt worden ist oder die Partei, für die er in dieses Amt gekommen ist. Das heißt, ich nehme Politik oftmals wahr als, oder in der Mehrzahl der Fälle als weder störend noch hilfreich, weil sie schlichtweg keinen Stake in der Angelegenheit haben. Sie können nicht helfen. Wenn sie helfen können, ist es im Regelfall wirklich kompetent, was sie tun. Nur, dann würde ich ganz gerne mal ein bisschen mehr Alpha haben, ja, ganz umgekehrt, indem sie Alpha im Sinne von, ich entscheide mal etwas. Das wäre ganz hilfreich. Und noch ganz kurz zu Gewerkschaften, da kann ich nur das unterstützen, was Britta gesagt hat. Da ist viel Öffentlichkeitswirksamkeit dabei, viel Position beziehen. Was aber im konkreten Fall bei einem Unternehmen, insbesondere von mir aus im Energie- oder Chemiesektor, gar nicht bedeuten muss, dass sie nicht genau verstanden haben, wo die Probleme liegen, weil sind ja jetzt nicht die einzigen, die sich mit volkswirtschaftlichen Themen befassen und dann auch die betriebswirtschaftliche Realität erleben. Die kommen dann schon an den Tisch. Es mag aber so sein, dass man unter Umständen unter all dem Donner und Rauch, der da so verbreitet wird, vielleicht erstmal ein ruhiges Gespräch im Hintergrund braucht, um zu verstehen, da mag es jemanden geben, der sich sehr Alpha generiert, der aber in der Sache im Konkreten, dann aber auch im Diskreten zu einer ganz anderen Lösung oder zu einer pragmatischen Lösung für das Unternehmen und für die Arbeitnehmer bereit ist. Solange du denen nämlich zeigen kannst, da bleibt was für die Arbeitnehmer übrig, dann ist es eine Sache, die wir unbedingt schaffen müssen.
Ja, das ist ja eigentlich ein sehr positives Fazit. Dann kommen wir mal zu denen, ohne die keine Restrukturierung gelingen kann, nämlich die Finanzierer. Britta, nehmen wir uns mal als erstes die Banken vor, die sind sicherlich die wichtigste Gruppe. Würdest du dir da mehr Alpha wünschen oder manchmal eher ein bisschen weniger?
Ja, ich würde mir vor allem da Alpha wünschen, wo die Rollen klar verteilt sind. Also in dem Moment, wenn du ein Konsortium hast und du hast auch einen Konsortialführer oder andere Konstellationen mit einem Poolführer, da würde ich mir auf jeden Fall immer wünschen, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass Sanierungen dann auch gut laufen, wenn du einen starken Ansprechpartner hast auf der Bankenseite, der halt auch für dich ein guter Sparringspartner ist und auch ein verlässlicher Ansprechpartner, der dann eben den Finanziererkreis auch managt. Ja? Denn natürlich sind da unterschiedliche Interessen in einem großen Finanziererkreis. Sowieso jedes Haus hat eine andere Politik, hat andere Herangehensweisen, auch wie man Sanierung macht, ist unterschiedlich aufgestellt, wie man Sanierung macht, mit Marktbegleitung, ohne Marktbegleitung etc. Und was es dann einfach braucht, ist ein starker Poolführer oder Konsortialführer. Ja? Und wie gesagt, dann funktioniert es auch.
Brauchst nicht einfach auch Erfahrung?
Ja, natürlich, die braucht es auch. Also ich glaube, Sanierung ist sowohl auf der Bankenseite wie auch auf allen anderen Seiten nichts für Anfänger. Ja? Und da braucht es dann schon diejenigen, die vielleicht nicht gleich beim ersten kleinen Windstoß umfallen.
Und die, es ist auch immer eine Zeitfrage.
Ja.
Mangels Erfahrung vielleicht auch Hürden aufrichten, die es nun wirklich nicht braucht.
Ja, so ist es. Absolut. Und ich meine, das, was wir natürlich auch da jetzt erleben, und das ist auch überhaupt gar nicht als Vorwurf zu verstehen, die einzelnen Finanzierer haben natürlich massiv abgebaut in den letzten Jahren, also Personalabbau betrieben. Und es hat natürlich auch aus gegebener Situation der vergangenen Jahre die entsprechenden Sanierungsabteilungen betroffen. Und jetzt sind wir aber in einer Situation, wo es eigentlich die Leute genau dort bräuchte und vor allem die mit Erfahrung. Und da haben wir jetzt ein absolut akutes Ressourcenproblem, Sven. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst.
Je mehr Fälle auf je weniger Schultern, desto weniger Zeit je Engagement. Und dann mag es Sektoren geben, die die Bank ungerne going forward finanzieren möchte. Es mag dann sozusagen klassische Energieerzeugung sein, es mag Retail sein, es mag Real Estate sein, wo schlichtweg das Haus sagt, ah, alles schwierig. Dann hast du natürlich jemanden im Konsortium, der seine Gründe dafür hat.
Natürlich.
Wo es dann aber schlichtweg schwer wird, eine Go-Forward-Lösung mit dem Finanziererkreis zu entwickeln. Da kann man jetzt immer noch als Anwalt sagen, juhu, dann ist es Zeit für einen Starock. Ja? Mit der Drohung, solange man 75% der Gruppe hinter sich versammeln kann, kann man ja durchaus was erreichen. Aber es wäre mir natürlich lieber, erstens aus Zeit- und Kostengründen und zur Komplexitätsreduktion, wenn das nicht erforderlich wäre. Ja, deshalb ja zu gut funktionierenden Steering Committees oder einem Konsortialführer, mit dem man die Dinge dann auch besprechen kann. Du hast aber natürlich öfter das Phänomen, dass wenn mehrere Banken dabei sind, von denen jetzt vielleicht auch keine den natürlich größten Stake hat, dass dann die Frage steht, wer übernimmt denn dann eigentlich die Führung in so einem Konsortium? Dann hast du natürlich komplexitätsfördernde Maßnahmen. Dann müssen gegebenenfalls die Anwälte oder die Financial Advisor mit einsteigen. Und dann kann man nur hoffen, dass die sozusagen im Interesse, weil sie dann halt auch Alpha-Führung kompensieren müssen, die der Gruppe fehlt, das nötige Augenmaß letztlich mitbringen, um hier nicht übers Ziel hinauszuschießen. Nicht, dass du dann, Entschuldigung, jetzt spreche ich gegen meine eigene Zunft, Mediation gegen den, sozusagen gegen die Anwälte oder Financial Advisor brauchst, okay, halt einfach Lücken füllen, weil es an Führung auf der Bankenseite fehlt.
Gut, aber um vielleicht mal was Positives für deine Zunft zu sagen, wenn natürlich die erfahrenen Restrukturierer deiner Zunft unterwegs sind, dann muss ich sagen, es ist schon eine Freude auch in der Sanierung, weil dann hat man die Gesprächspartner auch auf den anderen Seiten, die ja gegebenenfalls auch mal mit den ihnen gegebenen Mediatorenfähigkeiten auf ihre Mandanten einwirken.
Ja, die Kunst des Nichtgesprächs, die im Hintergrund läuft, damit sich dann vielleicht doch noch was bewegt. Das kann ich nur sehr gut verstehen. Natürlich, das ist es. Mir ging es eher um die Frage, versammelt sich dann ein Konsortium hinter einem solchen sozusagen Intermediary, also hinter so einem Vermittler, und nimmt der seine Rolle so wahr, dass er eben fürs Unternehmen den CIO, den Gesellschafter weiterhin ein Ansprechpartner ist? Oder verfolgt er dann von mir aus so wie einen CIO eine eigene Agenda, nur um seine Vorstellung von der Restrukturierung umzusetzen, was vielleicht ein bisschen unsinnig ist, weil man als solcher Mittler möglicherweise Interessen herauskristallisieren kann, aber jetzt vielleicht auch nicht genau die nötige Einschätzung für den Markt in der Chemie, Elektronik oder wo auch immer Branche hat, ja.
Jetzt habe ich bei den Banken aber wenigstens jemanden, der sich grundsätzlich mit dem Thema Restrukturierung auskennt. Das ist jetzt beispielsweise bei den Schuldscheininvestoren nicht unbedingt der Fall. Darum werden die eher vertreten. Gibt es ein paar Einschlägige, die das tun? Britta, ist da genug Alpha oder würdest du dir da auch manchmal mehr wünschen?
Ich glaube, das kommt auch sehr stark auf den Fall an, aber da würde ich mir natürlich genauso eine starke Rolle wünschen, dass die Schuldscheingläubigervertreter ihre Rolle, ich sag mal, analog verstehen zu der eines Konsortialführers oder eines Poolführers und sich natürlich dann vorzugsweise, also ideale Welt, auch eben mit ihren Counterparts abstimmen, zum Beispiel mit dem Konsortialführer, und dass man möglichst versucht, mit einer abgestimmten Meinung auch auf das Unternehmen wieder zuzugehen, ja. Weil was ich als besonders schwierig empfinde, ist, wenn du ein, zwei Schuldscheingläubiger hast, die aus welchen Gründen auch immer den Prozess jetzt vielleicht nicht unterstützen, dann kann das natürlich das Komplettkonstrukt zum Fallen bringen. Und an der Stelle ist es extrem wichtig, dass die Häuser, die da im Hintergrund natürlich unterwegs sind, entsprechend gemanagt werden, weil wenn eine Tranche von 1-2 Millionen dazu führt, dass ich sag mal 200-300 Millionen at risk sind, dann finde ich das schon schwierig. Ja.
Noch schwieriger kann es ja, Sven, bei den Anleihen sein. Da weiß man dann oft gar nicht mal ganz genau, wo die überhaupt liegen. Und da werden die Gläubiger in der Regel aber auch vertreten. Da gibt es durchaus ein paar schillernde Figuren, deren Weg bis in die U-Haft führen kann. Da ist ja Alpha dann eher doch durchaus die Regel, oder? Und ist das gut oder brauchst du das so in der Form nicht?
Also, wenn ich eine weit gehandelte Anleihe habe, dann ist es mir natürlich immer lieb, es gibt eine Ad-Hoc-Committee. Die mögen dann vielleicht bloß 20%, 25% oder 30% des Anleihevolumens darstellen. Aber wenn ich mal mit Blick aufs lange Ende schaue, ja, also auf die Frage, wie lange habe ich dann als Unternehmen Fortführungsprognose? Und in der zweiten Gläubigerversammlung reichen mir ja dann von mir aus 25%, 30% schon aus, um eine Maßnahme zu beschließen. Und wenn die sich dann halbwegs miteinander koordiniert verstehen, mögen sie sich dann auch nochmal mit FA und Anwalt bewaffnen, dann ist mir das allemal lieber, als eine schillernde Persönlichkeit zu haben, die vorgibt, für XY oder Z zu sprechen, der angeblich einen großen Stake hat, von dem man aber nie so richtig greifen kann, wer ist es eigentlich. Ja, das heißt also, bei einer Anleihe, glaube ich, ist es noch wichtiger, dass sich konkret jemand innerhalb der Anleihegruppe als Reibungs- und Kristallisationspunkt findet. Mag der auch schwierige wirtschaftliche Vorstellungen haben, aber dann habe ich jedenfalls einen Ansprechpartner mit so einem Ad-Hoc-Committee, mit dem ich dann tatsächlich mal arbeiten kann. Nichts schlimmer, als in den Wald hineinzurufen und es kommt gar nichts zurück und ich dann ja auch als Management und als Unternehmen mich fragen muss, ist denn das, was ich vorschlage, überhaupt mehrheitsfähig? Und dann erlebe ich möglicherweise in der ersten Gläubigerversammlung, also Schuldscheingläubigerversammlung, mein böses Erwachen. Da kommen dann nämlich plötzlich Leute und sagen, nee, wir sind also dagegen, du kriegst nicht die notwendigen Mehrheiten. Und was machst du denn dann als Management? Dann stehst du nämlich plötzlich da und hast keine Prognose mehr und musst Antrag stellen, während ein schwieriger Partner, mag er auch so Alpha sein, wie er will, mir dann lieber ist als gar niemand, der hier den Lead übernimmt und überhaupt mal die Position von mir aus der Schuldverschreibungsgläubiger wahrnimmt und gegenüber dem Unternehmen artikuliert.
Ja, das glaube ich durchaus nachvollziehbar. Da haben die Anwälte ja wiederum dann mitunter auch eine Rolle. Britta, du hattest eben schon von selber darauf verwiesen, hast die positiven Aspekte erstmal rausgestrichen, die Anwälte mitbringen können, Erfahrung, Mediationskraft. Nun gibt's unter den Anwälten, und ich glaube, das gilt besonders für den Restrukturierungsbereich, auch einige sehr ausgeprägte Egos. Du hast gesagt, wo das nützlich sein kann, wo kann das auch schädlich sein?
Ja gut, wenn jemand natürlich einfach seine eigenen Interessen vertritt und vielleicht auch aus dem Finanziererkreis möglicherweise von einem Haus speziell motiviert ist für bestimmte Verhaltensweisen, dann ist das schädlich, weil es natürlich dann nicht mehr dem allgemeinen Interesse gilt, auch nicht dem allgemeinen Interesse des Finanziererkreises. Und der sollte ja nun dann schon eigentlich meines Erachtens so vertreten sein, dass man immer irgendwo die Fortführung des Unternehmens im Auge hat, weil nur dann hat der Finanziererkreis auch die beste Chance darauf, irgendwann abgelöst werden, und zwar zu 100%. Ja. Und ich glaube, wir stellen halt auch insgesamt fest, in dem Moment, wo jemand, also tunnelblickmäßig, und das ist ja jetzt egal, für welche Partei derjenige unterwegs ist, aber wenn jemand tunnelblickmäßig versucht, partout seine Meinung durchzutreiben, einer leidet immer, und das ist das Unternehmen. Das Unternehmen muss in dem Moment an irgendeiner Stelle sicherlich dann einen Kompromiss machen, den es sonst eigentlich nicht machen würde. Und das führt immer dazu, dass am Ende das sich nicht positiv auf den Wert des Unternehmens auswirkt. Ja. Und ich glaube, deshalb ist da mein Appell wirklich auch an die Kanzleien, die da unterwegs sind. Das ist ja nie immer nur eine Person, die unterwegs ist, sind doch immer mehrere. Und da wird sicherlich auch immer einen dabei geben oder eine, die vernünftig genug ist, die anderen Kollegen ein wenig zur Raison zu rufen.
Na, da würde mich natürlich deine Erfahrung, Sven, brennend interessieren. Gibt es diese Leute tatsächlich immer? Es gibt ja nicht nur viele Leute, es gibt auch viele Kanzleien, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten reinkommen, wo der eine den anderen vielleicht mal rausdrückt. Gib uns mal ein bisschen Einblick in eure Alpha-Welt.
Jetzt will ich natürlich keine Standesschimpfe hier betreiben. Wir sind natürlich alle immer total considered und abgewogen und immer nur im Interesse des Unternehmens tätig, natürlich. Britta kann da nur kopfschüttelnd daneben stehen und sagen, naja, es wäre schön, wenn das immer so wäre. Was man, glaube ich, einfach zur Kenntnis nehmen muss, ist, Es gibt immer mal wieder Fälle, wo Anwälte eine gewisse Sichtweise auf die Dinge entwickelt haben. Und das führt dann zu irrationalen Übersprungshandlungen. Da wird nämlich partout argumentiert, ich habe aber an dieser Stelle recht. Dieser Vertrag ist so und so zu verstehen. Und wenn ihr nicht, dann werden wir. Und dann wird dort eine sehr lange Geschichte von Dingen erzählt, die mit dem konkreten Fall gar nichts zu tun haben. Was dann wiederum zu irrationalen Blockaden führt und im Zweifel zu einer Verweigerungshaltung, die am Ende die Konsequenz hat, das Unternehmen muss eigentlich Insolvenzantrag stellen, weil der Berater eines konkreten Stakeholders nicht bereit ist, von seiner Position aus welchen Gründen auch immer, mag es seine innere Überzeugung sein, mag es sein, dass er sich verrannt hat und sich nicht korrigieren möchte, unterschiedliche Gründe, dass es schlichtweg nicht weitergeht. Und da kann man einfach nur hoffen, dass die Mandanten, ja, die uns letztlich beauftragen, das darf man ja auch nicht vergessen, wir sind ja jetzt hier nicht zu einem Selbstzweck unterwegs, dass die auch die nötige Distanz und kritische Sichtweise auf ihre eigenen Berater beibehalten. Dass sie sich nämlich mal die Frage stellen, Interessenwahrnehmung ist richtig und wichtig, aber sollte ich wirklich mich allein auf meine eigene Interessendurchsetzung berufen? Oder muss ich nicht in den Kompromiss wählen und dementsprechend gegebenenfalls auch mal meinen Berater, mag es ein Anwalt, mag es ein Wirtschaftsprüfer, mag es ein Financial Advisor sein, zurückpfeife, indem ich ihm einfach sage, das ist nett von dir, dass du dich hier so einbringst und in die Schlacht für mich wirfst, aber das möchte ich gar nicht, um einen Kompromiss überhaupt möglich zu machen.
Da sind wir aber auch wieder beim Bauchgefühl ein bisschen. Dafür muss der Mandant auch verstanden haben, dass sein Berater vielleicht gerade auf dem falschen Weg ist. Ja? Und wenn der Mandant natürlich, ich sag mal, völlig ahnungslos ist von der Materie, dann lässt er sich natürlich auch relativ schnell instrumentalisieren. Also habe ich sehr häufig erlebt, das gilt jetzt vielleicht nicht unbedingt für die Bankenseite, ja? Aber wenn du eine Gesellschafterseite hast, die durch diese Gesamtsituation der Sanierung komplett überrannt und überfordert ist, dann hast du natürlich aus Sicht des Gesellschafters ein großes Vertrauen gegenüber dem von dir mandatierten Anwalt, ja, oder der Kanzlei. Und wenn du da jemanden hast, der dann natürlich, und jetzt zeigen wir es den Banken mal so richtig, unterwegs ist, dann hast du natürlich hier ganz schnell verhärtete Fronten. Und da, glaube ich, sind viele, man muss ja immer differenzieren, mich haben wir vorhin auch schon gemacht, die verschiedenen Stakeholder, je nachdem, auf welcher Stakeholder-Seite du unterwegs bist, hast du Mandanten, die können mitreden und die wissen, worum es geht und die kennen die Spielregeln der Sanierung und wissen auch genau, welche Konsequenzen welches Handeln jetzt dann hat. Aber viele wissen es halt auch einfach gar nicht.
Aber das ist dann der Punkt, wo der CIO, und damit schließt sich der Kreis ganz zum Anfang, ne? Wahrscheinlich Alpha sein muss.
Ja,
weil genau. Er muss dann, glaube ich, eine Grenze setzen und sagen, pass auf, lieber Gesellschafter, du kannst aus Ahnungslosigkeit, aus Inkompetenz, aus Desinteresse, Entschuldigung, es soll jetzt hier nicht gegen die Gesellschaft ergehen, ja, das ist, weiß Gott, nicht meine Absicht, aber nehmen wir das als Beispiel. Du setzt hier alles aufs Spiel, die Integrität des Unternehmens und es ist dann nicht mehr deins. Du bist heute aus dem Geld und du bleibst doch garantiert aus dem Geld, weil wir werden Antrag stellen, wenn das hier so weitergeht. Also genau. Überlege dir einfach noch einmal, willst du es hier wirklich drauf ankommen lassen? Das hat dann gar nichts. Das mag dann die anwaltliche Zunft auch nochmal anders sehen mit Nötigung und Erpressung und arglistiger Täuschung und was da nicht alles für Argumente kommen können. Genau. Zu tun.
Dürfen wir uns alles anhören als CIO, richtig.
Ja, sondern da muss man einfach mal einen Punkt setzen und sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Und ich werde die Konsequenzen ziehen. Du kannst mich dann gerne noch abberufen, lieber Gesellschafter. Ja, Verstoß gegen jeden Vertrag, mach einfach. Und dann werden wir mal gucken, was der nächste Geschäftsführer tut, wenn er diese Situation findet und sich vor genau dieselben Sachprobleme gestellt sieht. Weil meine Person ist es nicht, sondern es ist das Problem, das in der Sache begründet liegt. Und dann muss man möglicherweise auf diese Grenzziehung oder muss man mit dieser Grenzziehung vielleicht auch diejenigen einfangen, die es vielleicht einfach auch nicht besser hören wollen.
Da haben wir tatsächlich sehr schön den Kreis geschlossen und wir sind auch fast durch. Aber ich möchte gerne ein Thema schon nochmal aufgreifen, weil es ein bisschen die lange Linie betrifft. Wir haben in den letzten 5 Jahren ja gesehen, dass sich die gesamte Arbeitswelt, aber damit auch die Restrukturierung verändert hat. Es passiert jetzt einfach sehr viel weniger persönlich, sehr viel mehr passiert an Bildschirmen. Mich würde interessieren, eure Einschätzung, wie sehr hat sich das auf die Durchsetzungsfähigkeit von Alpha ausgewirkt? Manche Leute, die betreten einen Raum und die füllen den. Man kann nicht so gut einen Bildschirm betreten und den füllen. Also das passiert nicht in derselben Art und Weise. Also hat das irgendeinen Einfluss darauf, wie diese Alpha-Gene in der Restrukturierung wirken oder nicht? Britta.
Also absolut. Ich meine, wenn ich hier an die alten Zeiten zurückdenke, in denen auch zum Beispiel Finanzierer-Meetings und selbst wenn 60 Teilnehmer waren, in einem Raum waren, dann hast du als derjenige, der versucht, dieses Meeting zu moderieren und versucht, eine Lösung fürs Unternehmen zu finden, ein ganz anderes Gefühl für die Atmosphäre. Ist die konstruktiv, ist die feindlich etc.? Wenn du den Leuten ins Gesicht siehst und wenn du auch die Interaktion der Teilnehmer untereinander fühlst, ja, Blicke, die ausgetauscht werden etc., da gehört so viel dazu. Und dann kann ich auch so ein Meeting in die entsprechende Richtung versuchen zu lenken, ja, und mir auch Einzelne rausgreifen, die vielleicht gerade destruktiv sind und auch direkt ansprechen. All das bietet sich in der Videokonferenz nicht. Du hast auch 60 Teilnehmer, davon haben vielleicht 5 bis 10 die Kamera an. Und ein Gefühl für die Atmosphäre im Raum kannst du tatsächlich nicht bekommen.
Du bist natürlich schneller. Du kannst mal schneller eine Telefonkonferenz machen oder eine Teams-Konferenz, whatever, und Leute zusammenbringen, um bestimmte Positionen zu klären. Aber wenn du es nur darauf beschränkst, geht das verloren, was Britta beschrieben hat, nämlich der unmittelbare persönliche Kontakt. Es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche eine Finanzierersitzung brauche. Und das würde wahrscheinlich auch den Prozess innerhalb des Unternehmens stark belasten. Aber es gibt immer so von mir aus das erste große Finanzierer-Meeting, wo man sich mal in die Augen schaut. Es wird das S6 im Entwurf vorgestellt. Es tut sich nochmal eine Finanzierungslücke auf. Man muss wirklich nochmal sprechen. Das sind die Punkte, wo der Fokus schon drauf liegen sollte, so viele Leute wie möglich persönlich zu mobilisieren, weil es macht tatsächlich einen Unterschied.
Absolut. Und vor allem, wenn du den Finanziererkreis betrachtest, nicht nur als Banken, sondern auch als wahren Kreditversicherer, mit denen du als Unternehmen ja in der Regel gar nicht, du hast ja mit denen kein direktes Vertragsverhältnis, ja, und die auch mit einlädst, die müssen auch mit abgeholt werden, die müssen auch sehen, dass der Finanziererkreis zum Beispiel konstruktiv unterwegs ist, sie müssen auch in der Lage sein, ihre Fragen zu stellen. Das sind sie zwar vielleicht auch in einer Videokonferenz, aber bei denen, wie du auch gesagt hast, Sven, Entscheidungsmeetings, ja, die, wo es tatsächlich um was geht, da glaube ich, werden wir alle gut beraten, wenn wir vielleicht für die Zukunft versuchen, zumindest ein Gros der Leute, man kann das ja auch hybrid machen, aber ein Gros der Leute, und zwar vor allem die, die tatsächlich zur Entscheidung ihren Beitrag leisten, wieder persönlich in einen Raum zu holen.
Na, da haben wir doch zum Schluss noch einen sehr praktischen Ratschlag erarbeitet. Das ist sehr schön. Wir haben davor das sehr ausführlich und ich finde sehr, sehr schön auch rausgearbeitet. Wo brauchst du tatsächlich Alpha in der Restrukturierung? Wo ist es auch ein bisschen zu viel? Wo ist es auch manchmal gar nicht am rechten Platze? Das war für mich sehr erhellend. Ich glaube, für viele unserer Zuhörer auch. Vor allen Dingen hat es mir auch viel Spaß gemacht. Es war ein sehr würdiger Weihnachtspodcast. Das kann man auf jeden Fall sagen. Dafür danke ich euch zweien sehr. Ich danke natürlich auch all unseren Hörern für ihr Interesse und für die Aufmerksamkeit und sag euch natürlich ein frohes neues Jahr. Verbringt vorher noch ein geruhsames und schönes Weihnachtsfest. Es wird 2025, da kann man, glaube ich, sehr sicher sein, ein sehr spannendes Restrukturierungsjahr. Wir hören uns dann wieder. Bis bald. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com